Mein Name ist Rahel und ich habe eine traumatische Geburt erlebt bei meiner zweiten Tochter.
Die Geburt an sich hat Rahel aus Anführungsschlusszeichen gut empfunden. Aber dann ist man mit ihrer Tochter gerade weg.
Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, ob ich sie wieder sehe, wenn ich sie wieder sehe, wie ernst ist es. Ja, ich habe brüllt vor Schmerzen, brüllt aus Angst, Ungewissheit.
Dazu ist gekommen, dass sie selber einen Gebärmutterriss bekommen hat. Sie müsste sich also körperlich und emotional erholen. Gleichzeitig sollte sie sich um ein Neugeborenes und das Geschwisterte kümmern. Heute sagt sie:
Ich bin ja, dankbar, habe ich zwei gesunde Mädchen und bin auch ich noch da. Das darf man nicht vergessen in dem Ganzen.
Rahel erzählt in dieser Episode zum Thema Geburtstrauma ihre Geschichte und was ihr geholfen hat. In den meisten Fällen ist eine Geburt und Zeit nachher nicht so. Wir wollen aber damit zeigen, dass ihr nicht allein seid, wenn ihr solche Gefühle habt.
Wir sind in Aarau, an der Aare. Da, wo ich schon beim anderen Gespräch war, bei «Hallo Gesundheit», es gibt immer zwei Episoden. Mit einer Fachperson und mit einer betroffenen Person. Es ist wieder ein ganz kalter Morgen. Wir sind hier mit dicken Jacken, Kappen und Händchen. Schön, bist du da, Rahel.
Danke, darf ich da sein.
Hallo und herzlich willkommen bei «Hallo Gesundheit», dem Podcast von der CSS. Rahel, deine jüngere Tochter ist jetzt 3. 3 Jahre ist es her. Du hast gesagt, es ist okay, darüber zu reden mittlerweile. Was ist vor 3 Jahren passiert?
Ich habe nach meiner ersten Geburt, wo ein Kaiserschnitt war, habe ich vaginal probieren zu gebären und bin mit dieser Einstellung auch an die Geburt angegangen. Bin guter Hoffnung gewesen, dass ich das schaffe, dass mein Körper das schafft. Und im Verlauf von der Geburt hat man dann aber gemerkt, dass die Kleine die Herztöne verloren hat. Und dann ist alles sehr schnell gegangen. Also ich hatte dann ganz viele Ärzte plötzlich um mich herum, Hebammen um mich herum. Und man ist dann mit uns in den Operationssaal gerannt. Und im Nachhinein, ich habe das zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, wie dramatisch das ist, hat man mich dann darüber informiert, als ich dann schon auf dem Zimmer war, dass ich eine Uterusruptur hatte, also einen Gebärmutterriss. Und das hat mich eigentlich innerlich von der Gebärmutter bis runter in die Scheide hat mich das aufgerissen. Und ich habe innerlich angefangen zu verbluten. Genau, ich hatte die Kleine noch im Bauch gehabt. Also es war auch für sie lebensbedrohlich gewesen. Und darum ist dann das alles so schnell in den Weg geleitet worden mit dem No-Kaiserschnitt.
Und sie ist auch noch ein bisschen zu früh auf die Welt gekommen, oder?
Genau, sie ist 3 Wochen zu früh gekommen. Also errechnet wäre sie 19. Dezember und gekommen ist sie am 27. November.
Und das klingt ja einfach wirklich schon ein heftiges Erlebnis, das ist, also, ja, was da passiert ist. Und nachher ist aber für dich vor allem die Zeit nachher dann auch gewesen, wo dich so traumatisiert hat. Was ist denn in den nächsten Wochen passiert?
Also eigentlich kann man gerade anfangen mit den nächsten Tagen, mit den nächsten Stunden, was für mich ganz fest belastend war. Hat jetzt weniger mit mir zu tun als Mami, sondern mit meiner Tochter. Sie ist am Morgen auf die Welt gekommen. Ich hatte sie nach der Geburt nie bei mir gehabt. Also das Bonding hat nicht stattgefunden. Sie ist gerade auf die Neo gekommen, weil sie nach dem Holen hat müssen, stimuliert werden, weil sie immer wieder Atemaussetzer hatte. Und am Abend, ich weiss noch, das war etwa um die 8 Uhr rum, am Abend ist der zuständige Arzt von der Neo ist zu mir ins Zimmer gekommen und hat gesagt, dass wir dich auf die Intensivneo verlegt, ins Unispital. Und das war für mich extrem schlimm, weil ich meine Tochter noch gar nicht gesehen. Ich hatte sie nicht einmal bei mir gehabt und verabschieden von ihr konnte ich mich nicht wirklich. Also man hat sie mir ins Zimmer gebracht, also in einem Glas. Sarg, sage ich dem. Also es ist halt so ein Brutkasten, wie man es ja kennt von den Kleinen. Und konnte eigentlich wirklich nur meinen Finger reinheben und alles voller Kabel. Und ja, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, ob ich sie wieder sehe, wenn ich sie wieder sehe, wie ernst ist es. Ja, und dann sind wir getrennt worden. Und ich hatte so starke Schmerzen immer noch nach der Geburt, dass ich nicht transportfähig war. Sonst hätte ich darauf bestanden, dass ich mitgehe. Aber das war einfach zu dem Zeitpunkt nicht möglich.
Hast du das überhaupt, also hast du dort noch klar denken, was jetzt gerade passiert?
Also ich habe generell das Gefühl, es ist dort alles so unglaublich schnell gegangen. Ich habe auch lange nicht realisiert, wie ernst die Situation war, also auch um mich gestanden ist. Ja, also ich weiss einfach, ich habe brüllt vor Schmerzen, brüllt aus Angst, Ungewissheit. Ja, ich habe das Gefühl, ich war so wie in einem Film, in einem schlechten Film. Und eben alles, was nachher kam, ist einfach immer so, es hört nicht auf, wieso hört es nicht auf? Mhm.
Du hast ja dann auch gemerkt, eben, es ist mega streng, es geht dir körperlich auch nicht gut. Wie ist es dann weitergegangen?
Ich bin ja dann, also die Kleine ist am Samstag gekommen, Samstagmorgen. Ich bin dann am Montag nochmal notoperiert worden, eben weil ich so starke Schmerzen hatte. Ich hatte so einen grossen Bauch, als wäre ich immer noch hochschwanger. Und weil man nicht gewusst hat, ob ich irgendwo noch aus einer Naht oder aus einer Wunde blühte, ja, haben sie mich nochmal notoperiert, den Bauch nochmal aufgemacht. Und am Donnerstag dann habe ich gemerkt, also sie haben mir am Mittwoch haben sie mir die Magensonde gezogen. Und am Donnerstag, als ich beim Morgen war, bin, habe ich gemerkt, wie in meinem Körper innen etwas wie gerissen ist. Also es hat sich angefühlt, als würde man einen Gummi aufziehen und spicken. Es ist schwierig zu beschreiben. Und ab dort habe ich dann wirklich unkontrolliert Urin verloren. Und ich war dort immer noch im Spital gewesen, die folgende Nacht. Und wir hatten das immer abgetan als Belastungsinkontinenz. Und Belastungsinkontinenz ist eigentlich das, wie es schon sagt. Also, wenn der Körper unter Belastung steht, wie Husten, Niesen, schwer lupfen, dass man dann einfach Urin verliert. Und ich habe immer gesagt, ich kann das nicht. Ich verliere Urin, ohne dass ich einen roten Faden habe. Ich kann es nicht benennen, immer wenn ich das mache, passiert es oder wenn ich das mache. Und ich bin von jensten Ärzten dort auch im Spital selber untersucht worden. Und das war sehr, sehr, sehr schlimm gewesen für mich, weil ich habe mich am Samstag dann dort entlassen aus dem Spital. Und habe dann eben noch 6 Wochen gewartet oder müssen warten, bis mich überhaupt mal jemand ernst genommen hat, wenn ich das so sagen darf. Und ich habe mich in diesen 6 Wochen zu Hause total isoliert. Also ich habe wirklich da die Tena-Inkontinenz Windeln getragen, weil ich habe nicht gewusst, oh, wenn kommt jetzt wieder ein Gutsch. Arbeite ich aufs WC, ich bin nicht raus. Ja, das ist für mich ganz schlimm. Ich habe wirklich gemeint, jetzt bin ich 33 und bin inkontinent. Wie geht das jetzt für mich weiter?
Die 6 Wochen, du gesagt hast, aber nach 6 Wochen gibt es routinemässig nach der Geburt eine gynäkologische Untersuchung wieder. Wo deine Tochter 5 Monate alt war, hast du nach vielen Untersuchungen eine Harnleiter implantiert bekommen. Aber das ist so das Körperliche. Dazu ist, du hast gesagt, du hast dich nicht mehr rausgetraut. Einfach, aber du hast dich ja auch, hast eigentlich nichts Schweres dürfen lüpfen, auch wegen deinem Körper und was er alles durchgemacht hat. Gleichzeitig hast du ein kleines Kind plus noch ein grösseres Geschwisterti.
Ja.
Du hast dann eigentlich per Zufall von der Mütter- und Väterberatung vom Sozialdienst erfahren.
Mhm.
Wie, also, was haben die angeboten?
Also angeboten haben sie mir, dass sie mir die Abklärungen machen, wie man mich unterstützen kann mit dem Betreuungsangebot, das wir haben in der Schweiz. Und wir haben da so parallel angefangen zusammen zu arbeiten. Also sie haben ein paar Telefone gemacht, ich habe ein paar Telefone gemacht. Und es ist dann eigentlich schnell klar geworden, dass wir die Bedürfnisse, die ich und meine Familie bräuchten, dass wir das so nicht abdecken kann. Oder so, dass es finanzierbar wäre. Ich muss es so sagen, weil, eben wie du schon gesagt hast, die Kleine war 5 Monate. Also auch in der Nacht musste man sie schöppeln. Ich habe aus all diesen Gründen habe ich nicht stillen, also nur kurz. Hat man sie müssen schöppeln, wickeln und dann natürlich auch wieder in den Schlaf begleiten. Und so einen 24-7 Service oder Betreuungsangebot, das wir eigentlich bräuchten oder gebraucht hätten, gibt es so in dieser Form einfach nicht.
Das heisst, das Angebot ist eigentlich, jemand kommt halt durch den Tag,
genau,
zu einem schauen. Und das muss man aber auch zahlen.
Genau, ja, das muss man sich können leisten. Also ich weiss da ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie Krankenkassen das zum Teil übernehmen. Was ich in Anspruch genommen habe, war sicher die Spitex-Haushaltshilfe. Die sind mir putzen, den Einkauf hat der Mann machen. Eben dadurch, dass er Schicht arbeitet, ist er doch immer mal wieder zuhause. Wir konnten das so planen und organisieren. Aber vor allem die Nacht abdecken, das ist schwierig.
Du hast jetzt deinen Mann erwähnt. Der ist ja eigentlich auch um und die Hälfte deiner älteren Teile.
Mhm.
Wie ist, also ich stelle mir vor, da gibt es mega Diskussionen. Wer übernimmt was? Wer ist wie erschöpft? Wie habt ihr das gelöst?
Also ich habe wirklich das Glück, immer noch, dass mein Mann wirklich alles übernommen hat. Er hat mir da total den Rücken gestärkt, hat mir auch die Zeit gegeben, um mich zu erholen. Eben auch immer wieder die ganzen Arzttermine, die ich haben müssen gehen. Ich habe vor jedem Eingriff habe ich wieder müssen an ein Vorgespräch gehen wegen der Anästhesie. Ich war sehr viel abwesend in dieser Zeit. Ja, und er hat auch ein super gutes Geschäft gehabt, das ihm dann auch erlaubt hat, seine Ferien zu führen. Weil ich 4 bis 6 Wochen nicht schwer lupfen durfte. Und wir haben es dann geschafft mit den Schwiegereltern, mit meiner Mami und mit seinen Ferien. 4 Wochen haben wir können anbringen, dass ich 4 Wochen Unterstützung habe. Und ab der 5. Woche habe ich einfach gesagt, jetzt muss es einfach gehen. Jetzt muss es einfach irgendwie funktionieren.
Und irgendwie geht es ja dann einfach, vor allem aus Mutter.
Ja.
Glauben sie, irgendwie machen wir es. Wann hast du dann aber gemerkt, hey, es geht nicht mehr so weiter, ich gehe kaputt?
Eigentlich immer mal wieder. Gerade die Zeit mit der Kleinen war sehr intensiv. Es war zu all dem, was mich betrifft, war sie noch ein Schreibaby. Also die psychische Belastung war extrem, eigentlich schon ab Tag 1, weil ich das Ganze mit der Geburt habe ich nie aufgeschafft in dieser Zeit. Also als ich noch im Spital war, hat man mir schon angeboten, dass ich noch ein Nachgeburtsgespräch führen kann mit den Ärzten oder mit den Hebammen.
Was auch nicht selbstverständlich ist.
Ja.
Oder?
Ich habe dann aber so gefunden, das ist nicht das Richtige für mich. Ich hätte mir in dem Moment eigentlich einen Austausch gewünscht mit einer gleichgesinnten Person, einfach auf emotionaler Ebene, ja, das durchgemacht hat. Und ich habe dann im September, meinte ich, habe ich dann gestartet, das mit der Therapie aufzuarbeiten. Also ich habe wirklich auch einen Moment gebraucht. Ich habe immer zuerst gesagt, ich muss zur Ruhe kommen, mein Körper muss zur Ruhe kommen, bevor ich können, wieder von vorne über das reden, eben in Form dann von der Therapie.
Du hast gesagt, im September war deine Tochter knapp 1 Jahr, als du zum ersten Mal zu einer Psychologin gegangen bist.
Ja.
Wie sind dir vorgegangen?
Es war mehr mein Wunsch, dass wir primär einfach eine Gesprächstherapie gemacht haben. Wir sind dann wirklich wie nochmal zurückgegangen zu diesem Ereignis, haben einfach wirklich immer wieder darüber geredet. Und was mir einfach so geholfen hat, ist, ich kann ohne Zeitdruck dürfen erzählen. Also ich hatte oftmals das Gefühl, wenn ich im Umfeld geredet habe, also jetzt nicht Familie, mehr so ein bisschen im entfernteren Umfeld. Ich hatte das Gefühl, es hat irgendwie gar niemand so richtig die Zeit, um mir da zuzuhören für die ganze Geschichte, was ich überhaupt alles erlebt habe. Und darum habe ich dann auch angefangen, gar nicht mehr gross zu reden. Ich habe das wirklich dort auf die Sitzungen bei der Therapeutin reduziert und das hat mir einfach gut getan. Ich habe gewusst, die Stunde gehört jetzt nur mir. Ich darf erzählen, was ich fühle, wie es mir geht. Ich darf brüllen. Es hat alles Platz in diesem Raum. Niemand, der irgendwie die Augen verdreht oder so versteckt auf die Uhr schaut. Das ist jetzt einfach wirklich nur für mich und mir hat einfach das Reden so, wie es mir gerade über die Lippen gekommen ist, das hat mir einfach so unglaublich, unglaublich gut getan. Ja.
Und wie sind ihr vorgegangen? Also wie ist so eine Therapie aufgebaut? Du hast 2x12 Sitzungen gehabt.
Das ist ein klassischer Ablauf, als ich reinkomme. Wir sind uns in unseren Wein gehockt. Und dann hat sie mich einfach gefragt, was gerade so arbeitet in mir, was ich möchte anschauen möchte. Zum Beispiel habe ich in dieser Zwischenzeit eben irgendein Erlebnis gehabt, das gerade wieder stößt, das drückt. Und so haben wir eigentlich haben wir dann das eigentlich verarbeitet. Es hat schon sie hat mir verschiedene Ansätze zeigt, wie man das machen kann, zum Beispiel in Form von einem Film, dass ich eigentlich wie mich selber wie nochmal sehe und quasi wie eine Geschichte erzähle, was jetzt da mit dieser Frau gerade passiert ist. Also nicht in der Ich-Person, sondern da liegt jetzt Rahel im Gebärsaal und das passiert, um einfach ein bisschen Distanz zu schaffen. Zu dieser ganzen Geschichte.
Mhm. Ja. In diesem ganzen Prozess, wann hast du dich zum ersten Mal so richtig verstanden und wieder so wie dich gefühlt? So, hey, es ist voll okay, so wie ich bin, was ich erlebt habe.
Das ist schwierig zu beantworten. Das ist alles so. Das ist so mit der Zeit ist das gekommen. Das habe ich mir eigentlich gar nie gestellt, weil ich habe immer gewusst, es ist okay, was ich fühle. Ich bin wegen dem nicht weniger wert. Was bei mir viel schwerer war, ist, um wieder mich zu spüren, ist das Vertrauen in den Körper. Da arbeite ich, glaube ich, bis heute noch dran.
Was ich beeindruckend finde bei dir, nach dem, allem, was du durchgemacht hast, es hat auch sehr viel Energie bei dir freigesetzt. Zum Beispiel hast du eine Selbsthilfegruppe gegründet.
Ja, ich bin auf die Möglichkeit bin ich von meiner Psychologin aufmerksam gemacht worden, weil ich bin mit dem Frust bin ich in eine Sitzung gegangen und habe ihr gesagt, hey, das kann doch nicht sein, dass also Mamis, die so etwas erlebt haben, dass die nicht abgeholt werden. Und dann hat sie mir gesagt, es gibt Selbsthilfe Aargau. Die sind hier in Aarau und die helfen einem, eine Selbsthilfegruppe aufzubauen. Und so bin ich dann mit der Selbsthilfe in Kontakt getreten. Und wir treffen uns so alle 4 bis 6 Wochen. Und ja, so ist dann die Selbsthilfegruppe für Geburtstrauma so zustande gekommen, um eben Mamis mit so einem Erlebnis einfach einen Ort zu ermöglichen, wo sie können frei darüber reden, wie sie fühlen, was sie erlebt haben. Ja.
Würdest du nach dieser ganzen Geschichte, nach dem ganzen Erlebnis, gibt es etwas, was du würdest anders machen oder wo du auch anderen sagen kannst, hey, wenn ihr in dieser Situation seid, geht dort an und macht das?
Nein, ich würde nichts anders machen, weil in dem Moment war das mein Urvertrauen, das ich hatte, dass das gut kommen kann. Dass wir das schaffen, die Kleine und ich, wir als Familie. Nein, ich will nichts anders machen.
Aber dass man dir vom Sozialdienst erzählt, das wäre ja schon etwas, was man eigentlich, wenn man das weiss, dass es so Anlaufstellen gibt, dass man sich auch die Spitex wenden kann. Wäre ja schon gut, wenn man das vorher weiss, oder?
Ja, also da hat schon in erster Linie das Spital versagt, weil sie haben mich heimgeschickt, im Wissen, dass ich 2 kleine Kinder zu Hause habe und sie haben mich einfach entlassen. Dort müsste man ansetzen und halt sorgfältiger schauen und halt wirklich so einen Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin diesen Betroffenen noch im Spital zur Verfügung stellen, um eben das weitere Vorgehen besprechen, dass man eigentlich gar nicht in so eine Notsituation, in so eine Schleuderin hineinkommt, wie wir gekommen sind. Mhm. Ja, und nachher ist klar, die Mütter-Väter-Beratung, die stehen einem ja dann da zur Verfügung.
Ja. Und ein drittes Kind nach diesem Erlebnis haben?
Das ist ausgeschlossen, weil man hat mir gesagt hat, dort im Spital, dass eine weitere Schwangerschaft für mich schon lebensbedrohlich kann sein, dass ich halt einfach wieder aufreissen kann unter der Belastung vom Bauch, von einer weiteren Geburt. Und von dem her ist unsere Familienplanung abgeschlossen.
Hast du auch müssen ahnen, dass es, also hast du so das Schicksal ahnen, dass es jetzt so ist?
Ja, weil ich immer gesagt, ich habe 4 Kinder und ich habe aber den Frieden gefunden. Ich bin ja dankbar, habe ich 2 gesunde Mädchen und bin auch ich noch da. Das darf man nicht vergessen in dem Ganzen, ja.
Und wie ist dein Mann mit dieser Situation umgegangen bis jetzt oder wie geht er damit um?
Also er ist mega stark. Er sagt mir auch immer, er hat gar keine Zeit gehabt, um das genauer sich vor Augen zu führen, was da eigentlich abgegangen ist mit mir und mit den Kleinen. Weil er hat dann natürlich heim müssen und die Grosse übernehmen. Also die Betreuung, eben der ganze Haushalt, wo das mit sich bringt. Ich habe ihn dann auch mal noch gefragt, ja, wie geht es eigentlich dir mit dieser ganzen Situation? Und er sagt, es geht ihm gut. Also, er hat wie gar nie die Zeit gehabt, um anzusitzen und das ganze Revue passieren zu lassen, weil er einfach weiter funktionieren musste.
Ja, das ist auch, das schließt gerade den Bogen auch zum anderen Gespräch. Aber bei Hallo Gesundheit gibt es immer ein Gespräch mit der betroffenen Person, mit der Fachperson. Der Werner Stadlmeier ist Gynäkolog und arbeitet mit dem psychosomatischen Ansatz. Und er hat auch gesagt, er schreibt explizit auf der Webseite, Männer dürfen auch, die können auch das Geburtstrauma erleben. Und wie aber die Männer eben nicht so viel kommen oder wie auch nicht gemerkt, dass sie vielleicht auch extrem unter einer Belastung leiden, aber dann halt Schlafmangel oder Gereiztheit wie einfach gar nicht dem zuordnen. Wir sind jetzt hier durch die Kälte gelaufen, aber langsam kommt die Sonne, es ist mega schön. Und das Schlusswort kommt wie immer vom Gast. Das heisst, es ist von dir. Du schaust mich schon gross an, du kannst noch etwas überlegen. Während ich sage, das ist Hallo Gesundheit, der Podcast von der CSS. Es gibt eben immer einen Spaziergang mit einer Fachperson und mit einer betroffenen Person. Ihr findet alle Episoden unter Hallo Gesundheit, eurem Podcast-Player, dort, wo ihr eure Podcasts hört, und natürlich auf css.ch/podcast. Und teilt die Episoden und schickt sie jemandem, der das auch helfen könnte. Rael, was willst du als Schlusswort noch sagen?
Das ist das, was ich anderen werdenden Mamis einfach auch gerne möchte mitgeben. Einfach hört auf euer Urvertrauen, auf euer Vertrauen, was ihr fühlt, und geht den Weg, wo ihr das Gefühl habt, das ist der richtige.